Tage gibt, wo es Tage gibt, ja, wo man auch mit sich, mit Gott zu kämpfen hat. Und ja, so ist unser Christenleben. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, sei ein lebendiger Fisch. Heute geht das ein bisschen auch in die Richtung. Aber wir haben heute nicht so einen ganz lebendigen Fisch vor uns, sondern einer, der eigentlich nicht gegen den Strom geschwommen ist, sondern der so in der Masse mit untergegangen ist. Das, was wir eigentlich alle gar nicht so gern möchten. Aber den wollen wir uns heute mal anschauen. Und zwar hat das auch mit Wasser zu tun. Ich weiß, ob der eine oder andere von euch jetzt schon weiß, um welche Person es sich handeln könnte. Ja? Wir wollen uns heute mal den Jona anschauen. Aber nur das erste Kapitel. Und da sehen wir so, dass der Jona ja eigentlich nicht geschwommen ist gegen den Strom, sondern dass er mit der Masse mitgegangen ist und ja leider seinen Dienst nicht so ganz wahrgenommen hat. Vorhin haben wir das Lied auch gesungen, das Schönste meines Lebens oder das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Und na, der Noah, der war doch so ein bisschen anders drauf, sondern der ist geflohen vor dem Auftrag Gottes. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Christian sagte, ich habe, glaube ich, bis 22 Uhr heute Zeit. Da kriegen wir 21, 23. Nein, er hat mir schon richtige Zeit mitgegeben. Wir wollen lesen Jona, das erste Kapitel. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, den Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in dem untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihm heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns mit, durch wessen Schuld ist dieses Unglück an uns herangetreten? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich, werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer, sie ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, um der Seele dieses Mannes willen, und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Ja, auch eine Geschichte, die der ein oder andere vielleicht schon aus der Kinderstunde kennt. Das ist ja immer so ein Klassiker, auch in den Kinderstunden. Wir wollen schauen, was diese Begebenheit auch uns heute Nachmittag zu sagen hat. Jona hat einen Auftrag von Gott bekommen. Dieser Auftrag, das war nicht der erste Auftrag, den Jona bekommen hat, sondern wir lesen schon etwas früher im zweiten Buch der Könige, Kapitel 14, Vers 25, dass Gott schon einmal zu Jona gesprochen hat und Jona einen Auftrag gegeben hat. Anders zu diesem Auftrag hat Jona den Auftrag auch ausgeführt. Er hatte eine gute Botschaft weiterzugeben. Jona sollte zum König vom... Super, danke schön. Jona sollte zum König Jerobeam gehen, Jerobeam den Zweiten. Der hat so regiert zwischen 793 vor Christus bis 753 vor Christus. Und er sollte ihm eine gute Botschaft überbringen. Und zwar, dass in seiner Zeit er Erfolg haben wird, dass Israel von seinen Grenzen wachsen wird und dass das Land gut dastehen wird. Eine wunderbare Botschaft. Und Jona ist mit dieser Botschaft zum König Jerobeam gegangen und hat diese Botschaft weitergebracht. Das will ich gleich zu Anfang mal zu uns sagen. Ist es nicht oft so, dass wir gute Botschaften gerne weitergeben? Wenn wir eine gute Botschaft zu verkündigen haben, Lieschen und Hermann, die haben sich gefunden und wollen heiraten, das freut uns. Das geben wir gerne weiter. Gibt's hier Lieschen? Hoffe nicht. Aber ihr wart als Naja. Das sind freudige Botschaften, die geben wir weiter. Oder wenn irgendwo ein Kind geboren ist, oder wenn irgendwie ein Mensch den Herrn Jesus gefunden hat, das verkündigen wir gern weiter. Das tragen wir raus und das war auch bei Jona so. Er ging freudig zu dem König Jerobeam und hat diese Kunde weitergegeben. Das hat ihn erfreut. Nun kriegt Jona einen zweiten Auftrag von Gott. Und dieser Auftrag, das war schon eine ganz andere Kategorie. Er sollte nach Ninive gehen und die Botschaft, die er zu bringen hatte, das war eine Gerichtsbotschaft. Er sollte in diese große Stadt Ninive gehen. Ninive war eine große assyrische Stadt. Die Assyrer, die hatten damals die Herrschaft über diese Welt. Ninive war eine Stadt, die ungefähr ja, so 700.000 Einwohner hatten. Und das war für damalige Verhältnisse eine große Stadt, so ja, ein bisschen weniger als die Hälfte von Hamburg. Es war eine große Stadt, auch in geschichtlicher Hinsicht. Wir finden diese Stadt schon das erste Mal erwähnt bei Nimrod in 1. Mose 10, als diese Stadt erbaut worden ist. Und diese Stadt, sie wuchs und wuchs im Laufe der Geschichte. Noahs Urenkel, sie haben diese Stadt schon gebaut. Sie war groß in ihren Ausmaßen. Etwas später haben wir gelesen, man bräuchte ungefähr 3 Tagesreisen, ehe man diese Stadt einmal umwandern konnte. Also wir merken schon, das war gewaltig. Aber diese Stadt, und ich glaube, da ist es auch ein Vergleich zu Hamburg, diese Stadt, sie war auch groß im Sündigen. Gott hatte auf diese Stadt geschaut und Gott hat die Sünde in dieser großen Stadt gesehen. Ninive war eine skrupellose Stadt, so schreiben die Geschichtsschreiber. Sie folterten buchstäblich die Welt. Alles, was von Ninive ausging, wo sie Krieg führten, die Assyrer, das waren grausame Taten. Das war böse, was diese Menschen gemacht haben. Sie gingen mit Menschen um, wie man mit irgendwelchen Stück ja, Stein umgeht. Sie brannten Städte nieder. Sie taten viele, viele böse Sachen. Und Jona hat jetzt den Auftrag gekriegt, zu dieser Stadt zu gehen und ihnen Buße zu predigen. Und Jona wollte nicht. Jona hat es im Herzen gehabt, diese Stadt, die verdient keine Buße. Über diese Stadt, da soll doch bitteschön das Gericht kommen. Aber auch in dieser Stadt, das werden wir heute nicht so betrachten, geschah wahrscheinlich die allergrößte Erweckung, die je geschehen ist. Diese Stadt, als Jona denn doch zum späteren Zeitpunkt hinging und ihnen ihre Sünde vor Augen hielt und das Gericht Gottes erzählte, da haben viele sich Die ganze Stadt, so lesen wir, hat sich umgekehrt und lag in Sack und Asche und haben Buße getan. Jona, er bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll in diese Stadt gehen. Das Wort des Herrn, so haben wir es gelesen, geschah zu Jona. Jona reiht sich damit ein in eine große Schar von großen Gottesmännern. Zu vielen hat Gott persönlich gesprochen. Wir lesen es an anderen Stellen in der Bibel, dass Gott zu Abraham gesprochen hat. Gott hat zu Samuel gesprochen, zu Salomo gesprochen, zu Elia, zu Jeremia. Er befindet sich in einer großen Reihe, zu denen Gott gesprochen hat. Zu wem Gott redet, bleibt seiner Souveränität überlassen. Aber wir merken, wir werden im Leben an vielen Stellen unterschiedlich von Gott angesprochen. Einmal direkt irgendwo, dass Gott uns durch einen Vers in der Bibel etwas zeigt. Wie du es vorhin schon sagtest, der Herr Jesus ohne Bibel funktioniert gar nicht und Bibel ohne den Herrn Jesus funktioniert gar nicht. Sondern wir lesen, erkennen da den Herrn Jesus und der Herr Jesus Gott, er spricht durch sein Wort zu uns. Manchmal spricht er durch andere Menschen zu uns. Manchmal durch Krankheiten spricht er zu uns. Je nachdem, wie wir auch empfänglich sind, Gott spricht auf unterschiedliche Art und Weise zu uns. Und er hat hier auch zu Jona gesprochen. Und ich glaube, jedes Mal, auch wenn Gott zu uns spricht, dann ist es etwas Besonderes. Das ist nicht irgendwo eine Selbstverständlichkeit, sondern wenn ich ein Wort Gottes lese und Gott zeigt mir etwas in seinem Wort, er offenbart sich mir selbst oder er zeigt mir einen Weg, den ich gehen soll, einen Menschen, den ich vielleicht ansprechen soll, dann ist es Gnade von Gott. Dieser große Gott, er redet zu Menschen ganz persönlich. Und er beauftragt Jona, Jona soll nach Ninive gehen. Jeder Mensch, der ein Kind Gottes ist, hat auch diesen Auftrag, das Evangelium weiterzutragen. Wer die Menschen liebt und um die Gültigkeit des Evangeliums weiß, der muss es weitersagen. Der muss diese Botschaft an den Mann bringen. Wer die Menschen liebt und das Evangelium für wahr hält, hat diesen Auftrag, diese Botschaft in diese Welt hinauszutragen. Ob es an persönliche Verwandte, Bekannte, Nachbarn ist, auf der Arbeitsstelle, in der Schule oder sonst wo, wer den Herrn Jesus liebt, wer die Menschen liebt und das Evangelium für wahr hält, muss es weiter sagen. Nun, Jona bekommt diesen Auftrag von Galiläa, wo er gewohnt hat, nach Ninive zu gehen. Hat jemand eine Vorstellung, wie weit das sein könnte? So ungefähr? Waren das 50 Kilometer oder 500? 1000 Kilometer? Es waren wohl so rund 1600 Kilometer, also schon fast nah dran, 1600 Kilometer. Air Berlin gab es damals noch nicht, Lufthansa auch nicht, ICE nicht, sondern das war zu Fuß abzulegen. Er sollte 1600 Kilometer zu Fuß gehen und er sollte den Menschen dort die Gerichtsbotschaft Gottes bringen. Was macht Jona? Jona, er geht nicht. Jona, er geht nicht. Vielleicht noch ein ganz kleines Stück zurück. Warum wollte denn Gott überhaupt, dass Jona nach Ninive geht? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dort Gottes Reaktion auf die Sünde, auf die Bosheit dieser Stadt war, Sünde soll angesprochen werden. Sünde muss angesprochen werden. Die Menschen dort im Ninive, die sollten mit ihrer Sünde konfrontiert werden. Sünde musste angesprochen werden. Und das ist auch heute bei uns auch so. Sünde muss angesprochen werden. Und da kommen wir zu einer Botschaft, zu einem Auftrag, dem gefiel der Jona damals nicht. Und das gefällt uns oft auch nicht. Gerade Brüder, die in Verantwortung sind, wenn die jetzt irgendwo mit jemand anderem sprechen müssen, um sie auf die Sünde hinzuweisen, das sind schwere Gespräche. Das sind Gespräche, wo wir uns auch gerne mal verdrücken, wo wir auch mal sagen, Menschen, na, warten wir erstmal noch ein bisschen ab. Und ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn man nicht zu voreilig handelt. Aber das sind Gespräche, das ist nicht einfach, auch für die Verantwortlichen. Aber Gott sagt, Sünde muss angesprochen werden, auch im Leben des Einzelnen. Und ich wünschte mir manchmal so diese Freimütigkeit, die auch so ein Johannes der Täufer hatte, als er mit Herodes gesprochen hat, da hat der Herodes direkt auf die Sünde angesprochen und sagte, Mensch, das, was du da zurzeit machst, das ist nicht der richtige Weg. Und ja, seit dem Tag waren die beiden auch nicht mehr so richtig Freunde, weil Johannes der Täufer dem Herodes im Neuen Testament seine Sünde gesagt hat. Jona, er steht vor dem Angesicht Gottes, Gott hat zu ihm geredet, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Und wir sehen dieses enge, vertraute Verhältnis zwischen Jona und zwischen seinem Gott. Und die Reaktion von Jona, wir kennen die Geschichte jetzt alle, die Reaktion von Jona war, Jona sagte, Gott, vielen Dank für diesen Auftrag, machte sich auf den Weg, ging 1600 Kilometer, war ein halbes Jahr unterwegs und kam dann in Ninive an. Nein. Jona hatte einen Auftrag bekommen, und das müssen wir uns mal bildlich vorstellen. Menschen, die Gott dem Rücken gekehrt haben, und das waren ja die Leute aus Ninive, sie haben Gott den Rücken gekehrt, er bekommt den Auftrag, zu diesen Menschen hinzugehen und sie eigentlich umzudrehen, zu Gott hinzuwenden, damit sie Buße tun. Und was macht Jona? Genau, er dreht Gott selber den Rücken zu. Er bekommt einen Auftrag, dass er andere Leute umdreht, zur Buße führt. Und er selbst, er dreht sich um vom Angesicht des Herrn weg. Jemand, der Gott sehr gut kennt, und sonst hätte Gott nicht zu Jona gesprochen, er kannte Gott wirklich sehr gut, geht weg von Gott. Gesandt durch einen Auftrag, dreht er sich um und geht von Gott weg. Und auch hier möchte ich nochmal so in unser Leben einhaken. Ist das vielleicht manchmal auch so meine und deine Situation, wo wir ein Leben mit dem Herrn Jesus leben und wir bekommen einen Auftrag von Gott und wir denken, das ist aber schwer. Ich ziehe mich da mal ein bisschen zurück. Also, ja, manchmal sind die Aufträge auch, dann wird man von anderen vielleicht komisch angesehen oder sowas, wenn wir jetzt diesen Auftrag ausführen müssen. Und wir ziehen uns so langsam irgendwo zurück und tun so, als hätten wir nichts gehört. Wir sollen jemand anderen umdrehen, auf Gott vielleicht wieder neu hinweisen, ein seelsorgerliches Gespräch mit einem führen, der vielleicht von Gott irgendwo ein Stück weit abgewichen ist in der letzten Zeit. Und wir selber sagen, naja, Gott, schick wen du willst, aber nimm mich da ein bisschen raus. Und wir drehen uns weg und hören den Auftrag Gottes nicht. Aber Gott, er hatte den Jona gemeint. Wirklich eine Ironie, die dort vorliegt. Ganz anders, und das soll für uns heute Abend so ein positives Beispiel sein, gibt es Menschen aus der Bibel, die das Angesicht Gottes gesucht haben, die gerade in schwierigen Situationen, auch in normalen Situationen, hingegangen sind zu Gott, direkt auf Gott zugegangen sind und gesagt haben, ich brauche dich dort in dieser Situation. Ganz viel lesen wir das von dem König David. David suchte das Angesicht des Herrn. Da suchte David das Angesicht des Herrn. Wenn wir die Psalmen durchlesen, an ganz vielen Stellen, David aber suchte das Angesicht des Herrn. Der drehte sich nicht weg, sondern drehte sich hin zu Gott, um mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Oder der verlorene Sohn, der sich von Gott entfernt hatte, der schämte sich nicht und ging wieder zurück zu seinem Vater. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater umkehren. Er suchte wieder das Angesicht Gottes. Und ich wünschte mir, ich wünschte euch allen, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, in welchen Situationen ihr seid, dass wir Menschen sind, die sich nicht von Gott wegdrehen und ihr Leben irgendwo alleine gehen wollen, sondern die immer auf Gott fokussiert sind, zu Gott hingehen möchten und ja, bei Gott sein möchten, die das Angesicht Gottes mit Freuden suchen. Gott sucht Gemeinschaft mit den Menschen, das ist etwas Wunderbares. Suchen wir auch Gemeinschaft mit diesem Gott. Nun, Jona, er macht sich auf. Wir haben das in Vers 3 gelesen, aber Jona machte sich auf. Stellt euch das mal vor. Hier in der Gemeinde, Es bekommt irgendjemand einen Auftrag. Er soll in eine bestimmte Stadt ziehen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Die Person, die mag euch nicht so direkt ins Gesicht sagen, das will ich aber nicht, das mag ich nicht, sondern sagt, ja, ja, ich mach das schon. Ihr trefft euch hier alle sonntags nachmittags, geht mit ihm zur Straße und verabschiedet die Person. Die Person, die geht sogar los. Kurz hinter der Kurve, ihr könnt sie gar nicht mehr sehen, müsste die Person aber eigentlich, damit sie den Auftrag richtig ausführen können, auf der Lueruper Chaussee rechts abbiegen Richtung Schenefeld. Aber was macht die Person? Ihr seht das alles gar nicht mehr. Die biegt links ab Richtung Innenstadt. Ja, er machte sich auf und alle dort, die bei ihm waren, die dachten, der Mann ist aber gehorsam, der geht ja los. Aber der ging in eine ganz falsche Richtung, der hat überhaupt gar nicht den Auftrag Gottes ausgeführt. Das war ein halber Gehorsam, ist eine hundertprozentige Täuschung. Alle in der Gemeinde dachten, oh Mensch, super, und ach, dieser Jona, er geht und mal gucken, wenn er irgendwann nach einem Jahr wiederkommt, was er uns berichtet, bringt noch ein paar Lichtbilder mit, Lichtbilderabend mit den und so weiter. Aber der geht in eine ganz falsche Richtung. Aber neigen wir da nicht auch teilweise zu diesem halben Gehorsam? Naja, vor den Geschwistern wollen wir gut dastehen und wir gehen dann schon mal los. Er machte sich auf, das ist wirklich schön, aber das war wirklich halber Gehorsam. Er ging in eine falsche Richtung. Das sieht zunächst sehr, sehr gut aus. Zunächst sieht das aus wie richtig toller Gehorsam. Und andere denken, na, das ist alles wirklich super. Aber es ist eine bewusste Handlung Jonas. Er wollte vielleicht andere täuschen. Er hätte auch sagen können, ich gehe nicht, ich bleib hier. Aber welchen Eindruck hätte er vor den anderen gemacht? Jona, du bist ungehorsam. Mensch, das hätten wir von dir doch gar nicht erwartet. Du bist doch hier unser Prophet. Du bist doch hier Vorbild, Jona. Und Gott hat zu dir geredet und du gehst nicht? Das wäre schlecht. Deshalb, er läuft los und täuscht die anderen Menschen. Wie oft haben wir auch Masken auf und täuschen irgendwo den anderen? Versuchen irgendwie was vorzuspielen und andere Leute denken, oh Mensch, der ist aber heilig, die ist aber heilig, oh. Und in unserem Herzen sieht es vielleicht ganz, ganz anders aus. Ich wünschte, dass wir dort auch eine Offenheit voreinander haben. Hätte Jona das nicht mit den anderen besprechen können und sagen können, Mensch, ich habe Angst, da nach Ninive zu gehen. Ich habe einen Auftrag von Gott bekommen, aber ich weiß nicht, ich kann das nicht. Lass uns zusammen dafür beten, dass ich die Kraft bekomme oder so. Wäre das nicht ein guter Weg gewesen? Weg vom Angesicht des Herrn. Und dann lesen wir weiter Vers 3. Jona suchte ein Schiff, um von Gott wegzukommen. Und jetzt weiter. Und Jona bezahlte, um von Gott wegzukommen. War das gut investiertes Geld? Da gibt jemand Geld aus, um wegzukommen vom Angesicht Gottes. Ich möchte es mal drastisch sagen, das war eine Kriegserklärung gegen Gott. Gott hat einen Auftrag gegeben und er nimmt sein Geld und hat damit ein Schiff bezahlt, Fahrgeld gegeben, um in eine ganz andere Richtung zu kommen. Er verwendet seine von Gott gegebenen Fähigkeiten gegen Gott. Und er sucht falsche Gemeinschaft. Am Ende von Vers 3 heißt es, er fuhr mit ihnen. Geld investiert, falsche Freunde gefunden, ins Schiff gesetzt und fuhr erstmal weg. Drei Verse, die wir bisher gelesen haben, die ja uns schon ziemlich zum Nachdenken bringen sollen. Aber Gott handelt. Vers 4. Gott handelt. Es kommt ein gewaltiger Wind, ein großer Sturm und das Schiff droht zu zerbrechen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber manchmal, wenn auch so Unwetter oder sowas kommen, ich denke manchmal gar nicht dran, dass es auch etwas sein kann, was Gott geschickt hat. Manchmal ist man auch so als Christ irgendwo so auf diesem Fahrwasser Klimaveränderung und so weiter. Das kriegen wir jeden Tag irgendwo auch ins Ohr geblasen von irgendwelchen Klimaforschern und so. Wir tun manche Sachen auch, ich weiß nicht, es ist jetzt glaube ich 8 Jahre her oder sowas, der große Sturm Kyrill, der hier durch Deutschland gefegt ist. Rechnen wir da noch mit oder sagen wir, Mensch, das könnte auch ein Fingerzeig Gottes sein? Gott hat hier seine Hand im Spiel, Gott schickt vielleicht den Sturm. Was will Gott mir, uns damit irgendwo sagen? Nehmen wir diese ganzen normalen, die wir vielleicht als normal ansehen, diese Sachen, die um uns herum passieren, nehmen wir das auch als ein Reden Gottes wahr? Gott handelt, er schickte hier diesen Sturm. Und das muss ein gewaltiger Sturm gewesen sein, wenn wir hier die Seeleute sehen. Sie fürchteten sich. Sie schrien um Hilfe. Und sie, natürlich, das, was der Mensch immer tut, er macht Selbsthilfe. Es werden irgendwelche Geräte über Bord geworfen, damit das Schiff ein bisschen Erleichterung erfährt und man gut durch diesen Sturm durchkommt. Und das ist typisch menschlich, ne? Wir versuchen uns erstmal irgendwo selbst zu helfen. Und so waren die Seemänner damals auch gestrickt. Sie wollten sich selber helfen. Sie sagten, na klar, kriegen wir das hin, wir haben hier schon ganz andere Sachen überlebt. Und sie haben das Schiff erleichtert. Dann haben sie zu ihren Göttern gebetet. Sie erkannten ihre schwierige Lage. Aber was sagt uns das? Keiner lebt für sich allein. Ein Mann, der Jona, er hat gesündigt, aber die Seeleute, sie waren mit davon betroffen. Das ging nicht nur irgendwo in Richtung Jona. Eigentlich müsste man denken, naja, Jona hat gesündigt, dann soll Gott mal irgendwas tun, damit dieser Jona auch bestraft wird. Aber keiner lebt für sich allein. Und wir sehen es auch im Neuen Testament. Paulus sagt es auch an die Gemeinde in Korinth. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das ist einmal positiv zu sehen, dass wir uns gegenseitig stützen können. Wenn irgendjemand Leid hat, Krankheit hat, und wir haben ja im Gebet eben davon auch gehört, und das kennt ihr besser als ich, eure Situation, wo Geschwister krank sind. Wenn ein Glied leidet, wenn einer krank ist, sind die anderen auch krank. Aber wir sehen es auch in anderen Bereichen, wenn in der Gemeinde einer sündigt, gegen Gott lebt und so weiter, das geht nicht spurlos an allen anderen vorüber. Auch da sind andere mit betroffen. Denen blutet das Herz, denen tut es weh. Man kümmert sich darum, man denkt über die Situation nach. Und so war das hier auch damals bei Jona. Keiner lebt für sich allein. Sondern, ja, wenn wir ungehorsam sind, dann haben auch oft andere diese Folgen zu tragen. Interessanterweise, Gott schickt diesen Sturm und den es treffen sollte, was macht der? Der schläft. Alle anderen sind in Panik, alle anderen sind am Gucken, wie sie die Situation verändern können. Und den es treffen sollte, er schläft. Der nimmt diese ganze Situation gar nicht so richtig wahr, der ist am Schlafen. Jona, der Schläfer. Vers 6 lesen wir das. Sehr schön, dass Jona dort schläft. Was bedeutet das? Jona war in dieser Situation für Gott nicht ansprechbar. Gott konnte ihn nicht ansprechen, weil er geschlafen hat. Selbst als Gott durch diesen großen Sturm zu ihm sprechen wollte. Wenn jemand schläft, jetzt komme ich wieder zu diesem Lied hier, das andere. Sein Lebendgefäß, genau. Er war für Gott unbrauchbar. Er schlief dort und war für Gott unbrauchbar. Er war nicht dieser lebendige Fisch, der jetzt auch in dieser Situation irgendwo reinen Tisch mit Gott gemacht hätte. Hätte er nicht jetzt sagen können, Mensch, ich erkenne, ich habe falsch gehandelt gegen Gott. Ich war ungehorsam, ich habe einen Auftrag von Gott bekommen, aber ich habe diesen Auftrag missachtet. Er war für Gott unbrauchbar. Und andere Leute, Ungläubige, müssen auf den Jona zugehen und müssen sagen, ruf doch auch du deinen Gott an. Welch eine Schande für diesen Jona. Welch eine Schande für das Christsein. Andere müssen diesem Jona sagen, dann bete doch mal. Ruf doch auch mal deinen Gott an. Sie haben alle ihren Gott irgendwo angerufen und haben versucht, dort irgendwo Rettung von ihren Göttern zu bekommen, die nicht helfen konnten. Aber der, der eigentlich eine lebendige Beziehung zu Gott hat, der schläft, der betet nicht. Und andere müssen ihn darauf hinweisen. Welch eine Schande. Wann wollte Jona denn anfangen zu beten? Was musste denn noch passieren im Leben von Jona? Was musste denn noch dort auf dem Schiff passieren, damit Jona dann irgendwann mal anfängt zu beten? Was muss passieren, damit auch Jona zu seinem Gott betet? Und manchmal denke ich, ich habe mich sehr gefreut hier. Ich glaube, ich habe noch keinen Gottesdienst erlebt, auch bei uns über die 47 Jahre, die ich jetzt da bin, wo so viel gebetet wird. Habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Manchmal denke ich so bei mir in meinem eigenen Leben, auch in der Gemeinde, was muss denn alles passieren, dass wir intensiver beten? Was muss Gott noch alles irgendwo schenken, damit wir mehr ins Gebet gehen? Ich weiß nicht, wie Romano es empfindet, aber ich glaube, wir könnten bei uns im Buchholz wesentlich mehr beten. Und wie gesagt, ich nehme das auch von heute Nachmittag hier mit. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Zeugnis, dass ihr viel betet, für viele Dinge betet. Und ja, und ich denke so, bei uns ist es manchmal wirklich so, wo dieser Jona wirklich richtig reinpasst und wo ich wirklich denke, was muss denn alles passieren, damit auch wir mehr beten, damit unsere Gebetsstunden lebendiger sind, damit dort mehr zum Herrn geschrien wird und er uns aus Situationen herausholt, damit wir in manchen Situationen zur Buße kommen, damit einigen geholfen wird in ihren Krankheiten und. Was muss alles passieren? Und manchmal gleichen wir im Buchholz oft so dem Jona und es passiert um uns herum, es stürmt und scheppert und wir sitzen ganz ruhig und schlafen und beten nicht. Vers 8, da heißt es, da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Nicht ein Vers vor, 6 wollte ich lesen, Entschuldigung. In Vers 6, da heißt es noch eine interessante Aussage, da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer, steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen. Ich bin froh, dass wir es alles besser wissen. Unser Gott ist kein Gott von vielleicht. Da steht noch, und das sagen die ungläubigen Matrosen, vielleicht wird sich dein Gott auf uns besinnen. Gott denkt immer an uns. Das dürfen wir, das wollen wir mitnehmen. Auch in den schwierigsten Situationen unseres Lebens, wo du und ich manchmal denken, Gott, wo bist du? Gott, er denkt immer an uns. Auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn wir nicht an ihn denken. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir so mit Beruf, Alltag oder sonst was beschäftigt sind, wo wir nicht an Gott denken. Er denkt an dich, er denkt an mich. Er hat das große Ganze im Blickfeld, aber auch jeden Einzelnen im Blickfeld. Er nimmt von jedem Einzelnen, nimmt er Notiz und er denkt an uns. Das ist kein Vielleicht, sondern es ist ein ganz Gewiss. Und dafür dürfen wir wirklich dankbar sein. Gott denkt an dich. Er denkt an dich, wenn du dich einsam fühlst. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Nachmittag hier geht. Vielleicht denkst du auch heute Nachmittag, ich bin hier irgendwo einsam. Auch in der Masse der Geschwister. Aber ich fühle mich irgendwo einsam. Vielleicht hast du das Gefühl, andere stehen nicht zu dir. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal in einer Gruppe, in der Familie oder sonst irgendwas vielleicht ausgegrenzt. Dass du denkst, Mensch, ich gehöre gar nicht so richtig dazu. Andere sind viel enger zusammen, mehr im Kreis. Ich werde vielleicht gar nicht richtig begrüßt oder ich weiß nicht was. Du bist nicht wertlos, sondern Gott, er denkt an dich. Er denkt an dich wie kein anderer. Er denkt an dich und das ist etwas Wunderbares. Vielleicht drücken dich heute Nachmittag irgendwelche Sorgen nieder. Vielleicht erscheint dein Leben auch manchmal sinnlos. Wo du denkst, ja, warum bin ich überhaupt noch hier? Es mag mich vielleicht gar keiner. Ich habe so viel Sorgen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich auf dieser Erde irgendwie noch zu suchen habe. Vielleicht kannst du nachts nicht mehr schlafen, weil du denkst, es ist doch alles sinnlos. So viel Probleme, so viel Nöte, die irgendwo da sind. Du grübelst nach. Was wird morgen sein? Wie kriegen wir den morgigen Tag vielleicht wieder irgendwo durchlebt, vielleicht sogar nur überstanden? Nachts denkst du, wann mag es Tag werden, damit diese Nacht aufhört, in der ich nicht schlafen kann. Und wenn es Tag ist, dann sehnst du dich danach, dass es vielleicht wieder Nacht wird. Aber sei gewiss, Gott ist da. Er ist da und er hilft dir. Nicht vielleicht wird Gott sich auf uns besinnen. Gott besinnt sich auf dich und auf mich. Und das ist ein riesengroßer Trost. Gott ist bei dir. Auch wenn du es nicht glauben magst, wenn du es nicht fühlen kannst, er ist da. Und manchmal gibt es so Situationen, wo wir es ja nicht richtig glauben können, wo wir es nicht fühlen, aber er ist da. Und ja, wenn du vielleicht auch nicht viel von heute Nachmittag mitnimmst, nimm diesen Gedanken mit. Gott, er ist da. Er steht zu dir. Vers 8, das war dieser Vers, ja, wo Jona nicht erkannt wird. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land und zu welchem Volk gehörst du? Wer schläft, wird nicht erkannt. Wie groß war denn die Zeugniskraft auf diesem Schiff von Jona, dass andere erkannt haben, Mensch, da ist ja ein Christ unter uns. Welchen Wert hatte dieses Zeugnis von Jona? Da war kein Wert. Man hat Jona nicht erkannt. Er ist geflohen, er ist in die untere Etage des Schiffs gegangen, hat sich hingelegt, hat geschlafen. Aber es hat keiner mitbekommen, dass Jona ein Christ ist. Er ist als Christ nie aufgetreten. Und wie oft ist es auch in meinem, in deinem Leben, wo wir schlafende Christen sind, wo wir rumlaufen, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben. Ich arbeite oft an unterschiedlichen Stellen, habe mit ganz vielen Menschen zu tun, aber ich weiß auch, dass es viele Situationen gegeben hat, wo ich geschlafen habe als Christ. Wo andere nicht gemerkt haben, da ist ein Christ. Wo ich meinen Herrn nicht bezeugt habe. Vers 10, die Seeleute, sie fürchteten sich sehr. Und sie sagten, was hast du getan? Einmal kommt genau diese Frage noch in der Bibel vor. Ziemlich am Anfang, als Gott in den Garten Eden geht und Adam und Eva anspricht. Und er fragt die Eva, was hast du getan? Steht in 1. Mose 3, Vers 13. Was hast du getan? Und hier an dieser Stelle kommt diese Frage nicht von Gott, sondern die Frage kommt von den Seeleuten. Nun, die Situation, sie verschärft sich. Jona 1, Vers 4 haben wir gelesen, ein großer Sturm. Vers 11 haben wir gelesen, es wurde immer stürmischer, mit aller Kraft. Und dann sehen wir so im weiteren Verlauf, sofern noch irgendwie so ein Prinzip Hoffnung in uns drin ist, dann versuchen wir auch auf dieses Prinzip Hoffnung zu bauen. Aber Vers 13, es wurde immer stürmischer. Und ich glaube, wie damals diese Seeleute, wir wenden uns mal so ein bisschen von Jona weg und gehen mal zu diesen Seemännern hin. Gott möchte uns in diese Situation bringen, wie sie auch bei den Seeleuten da war. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht. An diese Stelle möchte Gott uns führen. Dass wir sagen, Gott, wir können es nicht. Wir können in dieser Situation, unsere menschlichen Mittel, das ist alles ausgereizt. Wir können nicht mehr. Gott, hilf du. Wir stehen hier mit leeren Händen da. Wir haben keine Ideen. Wir haben keine Fähigkeiten. Wir wissen nicht, wie wir etwas machen können. Gott, wir können es nicht. Sie konnten uns nicht. Und das sind, ja, lass es mich mal so sagen, das sind die Lieblingssituationen Gottes, wo Menschen sich ihm ergeben. Wir haben das erlebt bei unserer Bekehrung, wo wir gesagt haben, Gott, wir können nicht. Wir können mit unserer Sündenschuld nichts anfangen. Wir können nicht in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, treten. Und wir haben das bekannt, dass wir unfähig sind und dass nur er unsere Sünden bereinigen kann. Aber Gott möchte uns an verschiedenen Stellen unseres Lebens genau an diese Punkte führen, wo wir nichts mehr können. Ich weiß, Bei mir war damals auch eine ähnliche Situation. Wir hatten mittwochsabends Bibelstunde und wir haben gesprochen über 2. Mose 19. Ich war damals noch 12 Jahre jünger. Habe ich erzählt, 2. Mose 19, da war das der Kampf und das Gebet. Hier Aaron hat, glaube ich, gebetet, Mose hat gebetet auf dem Berg, sie haben ihm die Arme gestützt und im Tal hat das Volk gekämpft. Und ich sagte, in schwierigen Situationen müssen wir nur auf das Gebet schauen und Gott wird dann helfen und wenn wir dann beten, dann hilft Gott. So war es ja auch damals in der Situation, das war Mittwochabend. Montags bin ich zum Arzt gegangen und der hatte bei mir auch die Diagnose Krebs festgestellt. Da war gar nichts irgendwo mit Montag schnell mal, ach, dann bete ich mal. Und das war Mittwochabend viel Theorie, da konnte ich schön was erzählen, weil ich gar nicht wusste, was in mir schon schlummerte. Aber als ich dann die Diagnose gehört habe, da war erstmal, da war nicht gleich auf die Knie gehen und ach Gott, du kennst die Situation und hilf mir und so weiter, sondern das war eine Situation, wo sich ganz viele Sachen durch den Kopf drehten. Ja, was passiert denn jetzt? Und oft haben wir solche Situationen, die lieben wir Menschen nicht. Ganz und gar nicht. Aber Gott möchte uns in diese Situation bringen, wo er uns unsere Unfähigkeit zeigt. Wo wir uns wirklich in die hundertprozentige Abhängigkeit von ihm geben. Wo wir sagen, Gott, mach du. Wo wir sagen, wir können nichts. Und wie oft müssen wir das in unserem Leben ihm einfach bezeugen. Wir können es nicht. Kapitulation vor Gott. Da will Gott uns hinbringen. Dann sehen wir weiter. Ja, vielleicht auch hier noch kurz zu, vielleicht auch manchmal in Gemeinde, dass uns Gott an die Situation hinbringen möchte, wo wir kapitulieren und sagen, mit dieser Gemeindesituation, wie es zurzeit ist, wir kommen nicht weiter. Gott, hilf du. Bei uns, ihr kennt das ja bei uns, wir sind auch sehr, sehr wenige und wir sind viele alte Leute. Jetzt könnte man das ganz positiv ausdrücken, die Alten sind die Beter und die können auch spenden, aber irgendwann ist es biologisch auch am Ende. Und oft möchte Gott uns auch in diese Situation führen, dass wir auch als Leitende, als Verantwortliche in gewissen Gemeindesituationen Gott sagen, wir können es nicht mehr. Gott, wir können nicht. Manchmal hat man Strategien im Kopf und so weiter, aber das hilft doch alles nichts, sondern diesen Mut zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, hilf uns jetzt in dieser Situation, in der Gemeinde, wo alles verloren erscheint. Hilf du, wirke du, tue du, gebrauche du uns, mach du das Beste aus dieser Situation. Interessanterweise, Jona erbeugt sich immer noch nicht. Manchmal versteht man den Jona hier an dieser Stelle nicht, ne? Hätte Jona nicht jetzt irgendwo sagen können, zu Gott ins Gebet gehen können und sagen können, Mensch Gott, ich habe deinen Wunsch, deinen Auftrag widerstanden. Ich hätte eigentlich gehen sollen nach Ninive, aber ich bin dir ungehorsam gewesen, vergib mir. Und waren wir nicht manchmal auch schon in solchen Situationen, wo wir einfach nur Gott das in Gebet bringen dürfen, unsere Situation, dass wir ungehorsam gewesen sind. Aber ich denke so, manchmal ist es mit uns, wie Jeremia sagt, Jeremia 17, Vers 9, unheilbar ist das Herz des Menschen, Stolz, Hochmut, Unbeugsamkeit. Das kennen wir vielleicht alle so ein bisschen, der eine mehr, der andere weniger. Aber unser Herz ist oft von Stolz, von Hochmut, von Unbeugsamkeit geprägt. Dass wir uns nicht beugen wollen unter dem Wort, unter Gott, manchmal auch nicht unter Geschwistern. Und Gott kommt nicht weiter, bis wir irgendwann wirklich vor ihm kapitulieren. Interessanterweise, Vers 14, die Seeleute riefen zum Herrn. Vers 5 haben wir noch gelesen, sie riefen zu ihrem Gott. Jetzt weg von den anderen Göttern und hin zu dem lebendigen Gott. Rettung ist weg von der eigenen Kraft, von den eigenen, was man sich aufbaut, hin zu dem lebendigen Gott. Und dann lesen wir weiter, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. So sagt er dort, du hast getan, wie es dir gefallen hat. So sagen die Seeleute. Der Herr hat getan, wie es ihm gefallen hat. Ich glaube, das kann man in zwei Situationen sagen oder mit zwei Betonungen sagen. Wir können es bitter sagen. Du hast getan, wie es dir gefallen hat. Mir hat das nicht gefallen. So können wir zu Gott gehen. Oder wir können wirklich sagen, Gott, du hast getan, wie es dir gefallen hat. Und wir wissen, dass deine Wege gute Wege sind. Es hat irgendwann mal ein Liederdichter gedichtet, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, vielleicht Manfred Siebert oder sowas. Welch ein Tag, wenn wir uns gegenüberstehen und du merkst, dass dein Lebensweg ein Weg zu mir war. Dann wirst du staunen und verstehen und alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Und wenn das so unsere innere Einstellung ist zu den Wegen, die Gott mit uns geht, dass wir sagen, Gott, so wie du getan hast, so hat es uns gefallen. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen konnten, auch wenn wir schwer zu tragen hatten in manchen Situationen, aber wir werden ihm einmal gegenüberstehen und wir dürfen wissen, genau so, wie er es geschenkt hat, wie er es geführt hat, so waren es die guten, die richtigen Wege, so waren es die Wege, die ihn verehrt und verherrlicht haben und ja, die den Rost von unserem Glaubensleben irgendwo abgeschlagen haben, damit wir wieder mehr zu Gott gekommen sind. Vers 16, sie opferten. Der Sturm hatte sich gelegt, Jona haben sie über Bord geworfen. Wir kennen die Geschichte, dass eben der Fisch dann kam, der Fisch ihn nach 3 Tagen ausgespuckt hat, dass Jona dann trotzdem nach Ninive gegangen ist, dass diese Stadt Buße getan hat, dass Jona damit nicht ganz einverstanden war und so weiter. Die Geschichte geht ja noch wunderbar weiter. Aber die Seeleute am Ende von Kapitel 1, sie opferten Gott. Das machte sie, das Handeln Gottes, das, was sie von Gott gesehen haben, das machte sie unsagbar froh. Und sie opferten, ich weiß nicht, ob gleich auf dem Schiff oder als sie wieder an Land gekommen sind, sie brachten Gott ein Opfer dar. Und auch das wünschte ich mir in meinem Leben, das wünsche ich dir in deinem Leben, dass wir über die Wege Gottes froh werden, wenn er Rettung schafft, dass wir ihn dafür danken, loben, preisen, ja, dass wir ihn dafür anbeten. Das wünsche ich euch auch.